Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Die WM. Kriegt ihr die irgendwie auch den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf? Die wabert immer so im Hintergrund rum. Schlund! Die deutsche Elf muss morgen gegen Schweden gewinnen, sonst wird's echt eng bei der WM. Wie es die deutsche Elf gegen Schweden schaffen kann, unser Deutschlandfunk-Sportredakteur Thomas Wieler erklärt's. Und wir haben für WM-Muffel und jetzt schon von der deutschen Mannschaft enttäuschten alternative TV-Tipps. Nicht so ganz ernst gemeinte. Jetzt im Ab 21 Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Für die einen ist es noch die Vorrunde, für unsere deutsche Elf ist es morgen ja schon das erste Endspiel bei der Fußball-WM in Russland. Im Spiel gegen Schweden muss dringend ein Sieg her, ansonsten kann es schon in der Vorrunde vorbei sein mit der Titelverteidigung. Damit wir gut vorbereitet sind, klären wir mit Thomas Wieler aus unserer Sportredaktion das Was-wäre-wenn für morgen. Hallo Thomas, ist Deutschland eigentlich bei einer Niederlage morgen definitiv raus aus der WM?
Also wenn morgen Abend 11 Holzfäller die Axt anlegen, dann dürfte gegen 21.50 Uhr Feierabend sein für den Weltmeister. Ich sage das deshalb, weil das der schwedische Trainer Janne Andersson gesagt hat. So ein bisschen im Spaß. Er meinte, er braucht dann aber auch mindestens einen Violinisten. Und das könnte ein Spieler sein, den wir aus der Fußball-Bundesliga kennen. Emil Forsberg von RB Leipzig. Das ist einer von den technisch sehr versierten Spielern bei den Schweden. Also Spaß beiseite an der Stelle. Aber das hat er so gesagt, dass er eine Menge Spieler hat, die eher robuster zur Sache gehen, die groß gewachsen sind, die in der Defensive stark sind und vor allem als Kollektiv daherkommen. Denn diese Mannschaft ist seit dem Rücktritt von Zlatan Ibrahimovic, den wir alle kennen, also dem großen schwedischen Fußballer der letzten Jahre, eingeschworen auf ein Team, eine sehr harmonische Einheit. Was passiert, wenn morgen Deutschland abends verlieren sollte gegen die Schweden? Vorher spielt ja schon um 17 Uhr Mexiko gegen Südkorea. Wenn die mindestens unentschieden spielen, dann ist Deutschland bei einer Niederlage raus aus dem Turnier. Ganz klar.
Oh je, also es fängt dann das große Rechnen an, was wir alle hassen, weil bei jedem Spiel, was dann stattfindet in der Gruppe, kriegt man ja irgendwie Schweißausbrüche, weil man immer denkt, ah, bitte so, bitte so. Und wir haben es dann nicht mehr in der Hand. Also besser wäre Gewinn, aber sagen wir mal, es wäre dann doch nur ein Unentschieden. Würde das denn dann noch reichen?
Was ich übrigens getippt habe, 1:1 nur. Ich habe lange überlegt, ob die das gewinnen. Habe dann gedacht, die gewinnen das jetzt klar. Kann ich mir aber so richtig nicht vorstellen.
Nee, kann sich, glaube ich,
bei
niemand vorstellen.
Bei dem Verlauf auch des Spiels gegen Mexiko und auch dieser ganzen anderen Spiele. Es sind ja immer sehr knappe Spiele meistens, die wir hier erlebt haben bei diesem Turnier. Wenn sie jetzt unentschieden spielen, dann wird es insofern auch von dem Spiel abhängen, wie Mexiko gegen Südkorea vorher um 17 Uhr spielen. Sollten die Mexikaner da gewinnen, dann haben die 6 Punkte, dann sind die automatisch schon im Achtelfinale. Deutschland hätte einen Zähler, die Schweden 4. Würde bedeuten, für die letzte Partie, wo Schweden gegen Mexiko spielt, dass die Schweden dann gegen Mexiko verlieren müssten. Die bleiben dann bei 4 Zählern stehen und Deutschland müsste Südkorea schlagen, hätte dann auch 4 Punkte auf seinem Konto. Dann kommt es aufs Torverhältnis von beiden Mannschaften an, weil diesmal wird nicht über den direkten Vergleich gewertet bei Punktgleichheit. Torverhältnis können wir nicht sagen, wie Deutschland morgen spielt, 1:1 vielleicht, dann hätte Deutschland 1:2 Tore, sage ich jetzt einfach mal als Rechenexempel. Ja. Die Schweden hätten dann 2:1 Tore. Verlieren die also im letzten Spiel mit 0:1 gegen Mexiko, hätten sie 2:2 Tore.
Wenn's aber, ist unglaublich.
Und so weiter und so fort. Also man kann da eine Menge Rechenexempel aufstellen. Es würde ja sogar gehen, aber dann hat man es nicht in eigener Hand, dass Deutschland selbst bei einer Niederlage morgen gegen Schweden noch weiterkommen könnte. Aber das wäre natürlich eine Riesenzitterei.
Ja.
Und das würde auch Folgendes voraussetzen. Wenn man morgen verliert, dann müssten die Schweden das letzte Spiel gegen Mexiko gewinnen. Dann hätten die nämlich 9 Punkte. Die Schweden hätten alles gewonnen. Und Mexiko muss morgen gegen Südkorea verlieren.
Also ich war schon immer sehr schwach im Rechnen. Danke, dass du uns das alles so dezidiert hier vorrechnest.
Das ist schwierig.
Mir bleibt auf jeden Fall eins im Gedächtnis. Das Mexiko-Spiel müssen wir auf jeden Fall gucken, weil das ist sehr wichtig für den weiteren Fortgang der Ereignisse für die deutsche Mannschaft.
Und vor dem Anpfiff weiß man schon, wie es ausgegangen ist.
Ja, genau. Wie stark sind denn die Schweden deiner Einschätzung nach eigentlich? offenbar sehr stark, wenn du tippst 1-1.
Nein. Also die Schweden sind nicht sehr, sehr stark, aber sie kommen seitdem, dass Zlatan Ibrahimovic nicht mehr dabei ist. Da hat sich alles auf ihn fokussiert, kommen über das Kollektiv. Das hat man gesehen in der Qualifikation. Sie spielen traditionell einen 4-4-2, schon seit Jahrzehnten spielen die immer im selben System. Das heißt, es ist wichtig, dass hinten eine starke Viererkette spielt mit zwei starken Außenverteidigern und viel geht über die Außenbahnen bzw. die zwei Stürmer vorne. Sie sind alle, wie gesagt, ziemliche Kanten. Da ist es so, selbst wenn man in der Verteidigung steht, muss man sich gegen die Schweden etwas einfallen lassen. Hohe Bälle bringen nicht viel, die köpfen sie meist raus. Sie haben in der Qualifikation, das ist beeindruckend gewesen, Frankreich geschlagen mit einer starken Mannschaftsleistung. Und dann mussten sie ja in die Playoffs. Und wen haben sie da rausgeworfen? Keinen geringeren als den viermaligen Weltmeister Italien mit einem knappen Sieg zu Hause und einem Unentschieden, einer ganz starken Defensivleistung in Italien. Und da hat der Trainer auch gesagt nach dem Spiel, wir reisen jetzt nicht nach Russland, um einfach nur dabei zu sein, sondern wir wollen genauso weitermachen, wie wir in den Spielen gegen Frankreich und gegen Italien aufgetreten sind. Also man muss vorsichtig sein, man muss die Schweden beschäftigen, man muss sie unter Druck setzen auf jeden Fall. Man darf sich natürlich auch nicht so viele Fehler leisten, wie sich die deutsche Mannschaft, die am letzten Sonntag gegen Mexiko geleistet hat. Die Schweden versuchen aus der ersten Pressinglinie, wenn sie die dementsprechend bekommen, die Bälle, sofort umzuschalten auf Gegenangriff, dann sind sie relativ schwer zu knacken. Ja, wenn ihnen das gelingt, wenn sie aber an der Stelle nicht den Ball bekommen, dann werden sie sehr, sehr schnell vom Gegner unter Druck gesetzt. Da gab es ein Spiel in der Qualifikation, was das gut belegt hat, gegen die Niederlande. Die sind ja ebenfalls nicht dabei. Da mussten die Niederlande gewinnen und die haben die Schweden so dermaßen in die eigene Hälfte gedrängt, dass sie gar nicht mehr rauskamen. Sie haben am Ende verloren, die Skandinavier. Trotzdem waren sie in den Playoffs und sind jetzt in Russland bei der WM dabei.
Wenn wir das jetzt zugrunde legen, was muss Jogi Löw dann an seiner Aufstellung ändern, dass das morgen dann doch vielleicht noch zum Siegen reicht?
Er wird ja zwangsläufig was verändern, weil Jonas Hector, der Linksverteidiger, ist wieder gesund. Das heißt, der wird auf jeden Fall reinkommen für den Berliner Marvin Plattenhardt. Den haben sie ja gegen Mexiko alle gar nicht angespielt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum nicht? Weil der ist eigentlich auch ganz stark über links normalerweise. Aber vielleicht war es deshalb so, weil sie ihn alle noch nicht so kannten in der Nationalmannschaft. Nee, der war auch schon beim Confed Cup im letzten Jahr dabei. Das ist auf jeden Fall eine Personalie, die er vornehmen wird. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass Mats Hummels wahrscheinlich auch nicht dabei ist in der Innenverteidigung. Das wird sich morgen kurz vor Anpfiff entscheiden. Da gibt es wohl irgendwie Probleme mit dem Halswirbel beim Mats. Ich fand den Mats auch nicht so souverän gegen Mexiko, aber er ist natürlich extrem erfahren. Eben. Und jetzt ist die Überlegung bei Löw wohl da, was er da machen könnte. Niklas Süle, den kennen wir vom FC Bayern München beziehungsweise von 1899 Hoffenheim. Der ist riesig. Der ist 1,95 Meter groß, wiegt 97 Kilo.
Also auch ein Wikinger.
Den kannst du natürlich dagegen stellen gegen die Schweden. Auch gerade so im Luftkampf nicht schlecht als Idee. Ja, und dann in der Offensive rechne ich damit, dass Marco Reus von Anfang an seine Chance bekommt über die linke Seite. Das sind so drei Personalien, die mir jetzt einfallen, die morgen möglicherweise auf dem Feld stehen. Der Bundestrainer hat ja öfter auch mal eine ganz originelle Überlegung. Möglicherweise gibt es noch etwas, womit wir gar nicht rechnen.
Wir reden immer Fußball und ich finde, es ist eine komische WM in Russland bis jetzt. Also da, ganz davon ab, dass sie langweilig ist. Meiner Meinung nach ist es aber auch komisch. Argentinien zum Beispiel gegen Kroatien 0-3 verloren. Portugal hat sich auch irgendwie bislang nur so durchlaviert. Brasilien hat erst am Ende eines wirklich seltsamen Spiels gegen Costa Rica dann noch eben zwei Tore machen können. Also die Mannschaften, die ich persönlich als Favorit einschätzen würde, haben bis jetzt noch nicht so richtig geglänzt, um es mal so zu sagen. Thomas Wieler hier aus unserer Sportredaktion, der kennt sich natürlich nur um einiges besser aus als ich. Thomas, wir hatten noch nicht die Personalie Özil, über die sich ja gerade ganz Deutschland aufregt. Und zwar unglaublich, die letzten Tage wurde der wirklich krass abgewatscht. Nervt dich eigentlich diese Debatte?
Ja, also mittlerweile, denke ich, könnten wir einen Punkt setzen dahinter, weil das natürlich auch nicht gut ist, sag ich mal, wenn die ganze Zeit immer nur über einen einzigen Spieler geredet wird. Das ist ja schließlich auch ein 23-Mann-Kader, der vor Ort ist. Und was passiert ist, ist passiert. Und ich denke, er ist, habe ich hier auch schon öfter gesagt bei uns im Sender, er ist ein sensibler Spieler, darf man nicht unterschätzen. Der nimmt sich das schon zu Herzen, was all um seine Person herum diskutiert wird. Und man hat es ja auch gesehen am letzten Sonntag gegen Mexiko, auch er. Die anderen waren auch nicht voll da, aber bei ihm kommt das noch mit hinzu. Hat sich dann halt nicht besonders präsentiert.
Der hat sich nicht bewegt.
Hat sich nicht bewegt.
Stehfußball gespielt.
Aber er war ja sogar noch, sag ich mal, bei dem Gegentor der Mexikaner mit nach hinten gelaufen, hat noch versucht, was zu retten. Das muss man ihm positiv vielleicht auch nochmal anmerken an der Stelle. Aber es war zu wenig natürlich. Aber
Er steht morgen in der zumindest wahrscheinlichen Aufstellung wieder drin. Der Bundestrainer, denke ich mal, möchte auch ihm dieses Vertrauen schenken, weil er auch weiß, was er leisten kann, wenn er einen guten Tag hat. Mhm. Also von daher sollten wir da auch nicht mehr jetzt die ganze Zeit immer nur auf Mesut Özil schauen, sondern auch sagen, Mensch, gib dem Jungen jetzt die Chance. Vielleicht bringt er es morgen. Der hat so viele tolle WM-Spiele gezeigt in der Vergangenheit. Ja. Warum denn nicht jetzt auch bei diesem Turnier in Russland?
Hast du eine Idee, warum die Deutschen, man hat ja das Gefühl, die ganzen Deutschen nehmen das besonders Özil übel, dass das erste Spiel so dumm gelaufen ist?
Naja, weil Mesut Özil sich ja zu dieser ganzen Geschichte rund um den Fototermin mit Erdogan und mit Ilkay Gündoğan ja nicht geäußert hat bisher offiziell. Und er hat ja selbst einmal gesagt, er sei unpolitisch, der Mesut Özil. Ilkay Gündoğan hat ja versucht, so ein bisschen in die Offensive zu gehen, war auch nicht so richtig glücklich alles gelaufen. Aber ich sag's nochmal, also das ist eine Geschichte, die war Mitte Mai, die fiel zusammen mit der vorläufigen Nominierung des DFB-Kaders. Und natürlich befinden wir uns vor der Wahl in der Türkei. Das ist ganz klar. Das sind diese Punkte, die einfach diese Sache sehr, sehr unglücklich gemacht haben und dass der DFB dann relativ schnell reagiert hat und gesagt hat, wir reden mit den beiden, auch der Außenminister sich eingeschaltet hat. Das zeigt ja, dass es ernst genommen wurde von den betroffenen Seiten und da haben sich ja die beiden Spieler dem Gespräch auch nicht verweigert. Ich habe auch immer wieder gesagt, sie hatten offensichtlich in dieser Situation schlechte Berater.
Auf jeden Fall. Es wird ja zum Beispiel auch immer wieder bei Özil die Körpersprache kritisiert, die hängenden Schultern zum Beispiel. Es sind ja wirklich nur Äußerlichkeiten. Hast du eine Idee, warum die Leute sich so bei dem Özil auf Äußerlichkeiten kaprizieren, anstatt sich auf seine Spielweise zu besinnen?
Teils, teils. Also ich kann mich an das Turnier 2010 in Südafrika erinnern, da hat er klasse Spiele gemacht, da hat man da nicht drüber geredet. Oft wird ja auch über sein Gesicht geredet, über die sehr markanten Augen. Ja,
die hat er nun mal.
Die
was
hat er nun machen? Mal, genau. Jeder kommt so auf die Welt, ja, wie er nun dementsprechend geboren wird. Ich kann mir das nicht direkt erklären. Ich glaube, jetzt hängt es in erster Linie natürlich mit all dem, was passiert ist, zusammen. Und ich wünsche dem Mesut Özil morgen ein tolles Spiel, natürlich auch der übrigen Mannschaft.
Uns allen,
dass wir an den Fernsehern, die nicht in Russland, auch jubeln können. Und dann schauen wir mal, was dann am Ende um 21.50 Uhr steht.
Thomas Wieler aus unserer Sportredaktion hat uns Auskunft gegeben, wie die deutsche Elf es schaffen kann, morgen gegen Schweden zu gewinnen, was wir natürlich alle hoffen, dass es passieren wird. Ab dann, also ab morgen Abend, ab 8, drücken wir alle kollektiv die Daumen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Es soll Leute geben, die gucken morgen Abend bei Deutschland-Schweden kein Fußball. Also extra nicht. Die wollen das nicht gucken. Vielleicht, weil sie keinen Bock auf Fußball per se haben oder weil sie nach dem ersten Deutschlandspiel einfach keinen Bock mehr haben auf eine vielleicht grauenhafte Neuauflage. Spalter! Leute, ganz ruhig. Das muss man akzeptieren. Und auch unterstützen. Die armen Hascherl haben doch sonst nichts. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Ivy Naughty mit den ultimativen Deutschlandfunk-Nova-TV-Tipps. Garantiert ohne Fußball. Und nicht ganz ernst gemeint.
Nein, Schatz.
Erkennt ihr den Streifen? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Der Titel lässt sich leicht erraten. Mein Schatz ist aus Tirol. Ein spannendes Beziehungshin und Her vor Postkartenkulisse. Ein verschuldeter Fabrikant findet per Zeitungsannonce und Zufall seine große Liebe. Aber liebt sie ihn auch? Findet es heraus. Ein Heimatfilm mit Schlagermusikeinlagen von 1958. Läuft morgen um 20.15 Uhr im Hessischen Rundfunk. Ihr habt Bock auf Lust und Liebe, es soll aber auch ein bisschen Spannung drin sein? Kein Problem. Die Werke von Uta Schneider alias Uta Danella sind zeit- und grenzenlos. Sie war eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Viele ihrer Unterhaltungsromane wurden verfilmt. Deshalb laufen während des Deutschlandspiels nicht eins, nicht zwei, sondern drei ihrer verfilmten Melodramen. Die Qual der Wahl. Um 20.15 Uhr läuft erst Das Familiengeheimnis. Gleich danach um 21.45 Uhr wird im Norddeutschen Rundfunk noch ein weiteres Familiengeheimnis gelüftet. Und parallel dazu im Südwestrundfunk um 20.15 Uhr Uta Danella mit Dir die Sterne sehen. Der Beschreibung zufolge geht es um Floriane. Floriane ist jung und hübsch und arbeitet als Friseurin in einem kleinen Kaff. Sie hat zwar einen idyllischen Landgasthof geerbt, aber nicht genug Geld, diesen zu betreiben. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass ihr Freund ein verheirateter Mann ist. Aber das Schicksal meint es bald wieder besser mit ihr, als plötzlich der attraktive Sebastian vor der Tür steht.
Ich habe nachgedacht über uns, über dich, über mich, vor allem natürlich über mich.
Ein Gefühlschaos. Liebesschnulzen sind nicht so euer Ding? Vielleicht lieber etwas peppige Musik fürs Wochenende. Da hat der Mitteldeutsche Rundfunk einiges zu bieten. Und zwar die besten Sommerhits aller Zeiten. Von 19.50 Uhr bis 22.30 Uhr. Mit jeder Menge gute Laune Musik. Gesendet aus dem sommerlichen Stralsund. Ihr wollt noch mehr Mucke? Bei der ultimativen Chartshow präsentiert Oliver Geissen die erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Als Pseudo-Experten zu Gast Atze Schröder und Detlef D. Soest.
Es geht auch ohne Deutschland gegen Schweden morgen Abend. Aber nicht mit dem Fernsehprogramm. Es ist wie jeden Samstagabend und ihr müsst euch was Neues einfallen lassen. Oder einfach doch Fußball gucken?
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
St. Augustin. Ein mutmaßlicher Tankstellenräuber ist vor eine geschlossene Glasschiebetür gelaufen und unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Zeugin den maskierten und mit einer Pistole bewaffneten Mann am Donnerstagabend auf das Tankstellengelände kommen sehen. Als er in das Verkaufshäuschen gehen wollte, öffnete die elektrische Schiebetür sich nicht automatisch, sodass der Unbekannte dagegen stieß. Offensichtlich hatte der Öffnungssensor ihn nicht erfasst. Der Mann suchte das Weite.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.